In dieser Woche tauchen wir wieder ein in den Roman Pi mal Daumen von Alina Bronski. Fabian Busch liest, und es geht ja um Oskar, der, also, das haben Sie vielleicht in der vergangenen Woche schon gehört, in seiner Wohnung krank zusammengebrochen ist. Nun kommt er also in Monis Wohnung unter und hat in seinem Krankenlager zu tun mit ihrem trubeligen Alltag. Allen voran mal ihr rüpeliger und meist schlecht gelaunter Mann Pitt und die Enkel, die viel Krach machen, oder die Nachbarn, die um Hilfe bitten. Das ist so der Rhythmus für Oskar. Aber plötzlich findet er sich mit Monis kleinem Enkel Quentin allein in der Wohnung wieder. Weil Moni nicht wie sonst als Babysitterin einspringen kann, lassen die Eltern den stillen Jungen unter Oskars vehementem Protest, nämlich kurzerhand, in seiner Obhut.
Quentin stand wie ein falsch gepflanzter Baum in der Mitte des Wohnzimmers. Er hielt die Augen geschlossen. Möglicherweise lauschte er, ebenso wie ich, andächtig der Stille. Mein Genuss war nicht von langer Dauer. Stück für Stück wurde ich mir der Gefahren bewusst, vor denen ich ein fremdes Kind auf eine unbestimmte Zeit bewahren musste. Der Balkon war nicht gesichert. Die offenen Steckdosen schrien förmlich nach spitzen Metallgegenständen, und es war unklar, ob Pitt in der Küche den Herd ausgeschaltet und die Messer weggeräumt hatte. Das Adrenalin überflutete mich. Ich schnappte nach Luft. Quentin öffnete die Augen. »Bist du krank?«, fragte ich. »Weiß nicht«, sagte Quentin. »Fass nichts an«, rief ich. »Setz dich in den Sessel und rühre dich nicht, bis deine Erwachsenen dich abholen.« Ich war es nicht gewohnt, dass Menschen, die nicht meine Eltern waren, auf meine Befehle hörten. Dieser Junge bewegte sich auf merkwürdig durchgedrückten Beinen zum genannten Möbel und ließ sich wie eine von einem ungeschickten Puppenspieler gelenkte Marionette hineinfallen. »Kann ich ein Blatt Papier?«, fragte er. Ich riss eines von meinem Block ab, faltete es zweimal, klammerte einen meiner Stifte daran fest und warf die Konstruktion durch den Raum. Sie landete einen Meter vor dem Sessel auf dem Teppich. Quentin streckte das dünne Bein aus und schaffte es nach einigem Schnaufen, meine Gabe mit den Zehen zu greifen und zu sich heranzuziehen. Das Sitzmöbel musste er dafür nicht verlassen. Dann war er endlich ruhig. Als ich das nächste Mal aufsah, hatte er das Blatt mit irgendwelchen winzigen Ziffern vollgeschrieben. Ich gab ihm mehr Papier. Ich verspürte kein Bedürfnis, mir seine Aufzeichnung anzusehen. Aus Dankbarkeit für sein Schweigen beschloss ich aber, ihm eine Erziehungsmaßnahme zukommen zu lassen. »Hast du eigentlich deine Hausaufgaben gemacht?« Er zuckte mit einer Schulter, eine Geste, die etwas in meinem Herzen bewegte. »Was bedeutet das?«, fragte ich. Er zog ein abgegriffenes Blatt aus seinem Rucksack und brachte es mir auf die Couch. Es handelte sich um einen Mathe-Test. Das Kind war offenbar bereits in der dritten Klasse. Unter den Aufgaben waren sparsam Zahlen aufgeschrieben worden, dazu ziemlich viele Anmerkungen mit Rotstift. Darunter stand eine 5+, die lächerlichste aller Noten. »Ich soll die Berichtigung machen.« Er zog laut die Nase hoch und ich wandte mich angeekelt ab. »Aber ich weiß nicht, was ich berichtigen soll.« Ich las mir das Gekritzel durch. Es waren einige Rechen- und ein paar Sachaufgaben. »Ist doch alles richtig«, sagte ich. »Frau Perelmann hat Punkte abgezogen, weil der Lösungsweg fehlt.« Das kam mir bekannt vor. »Warum hast du ihn nicht aufgeschrieben?« »Hab im Kopf gerechnet. Frau Perelmann hat gesagt, ich habe abgeschrieben.« »Welche Noten haben denn deine Banknachbarn?« Schulterzucken. »Weiß nicht.« Ich drehte das Blatt um. »Sie hat ihre eigenen Punkte falsch zusammengezählt. Du müsstest selbst mit diesen horrenden Abzügen eine 3+ kriegen.« »Egal.« Quentin pulte wieder an der Orchidee auf der Fensterbank herum. »Aber das ist nicht korrekt. Wenn sie nicht mal zweistellige ganze Zahlen addieren kann und dir daraufhin eine schlechte Note gibt, ist das absurd. Am Ende kommst du wegen ihrer Rechenschwäche nicht aufs Gymnasium.« »Komm ich auch nicht«, sagte Quentin. »Ich bin bescheuert und sie weiß es.« Ich hatte kein Problem damit, dass andere Menschen dumm waren. Die meisten konnten weder rechnen noch klar argumentieren. Es war eine Tatsache, mit der ich schon lange lebte. Ich hatte nur ein Problem damit, wenn dumme Menschen so taten, als dürften sie über klügere Menschen bestimmen. »Ich schick dich nach Hause, Kleiner, wenn du mich weiter damit nervst.« Moni war irgendwann nach Hause zurückgekehrt und Quentin war da bereits von seinen Eltern abgeholt worden. Ich dagegen hatte immer noch die 5 auf seinem Mathe-Test vor Augen. Das Schlimmste war, dass Moni meine Empörung einfach nicht teilen wollte. Sie räumte die Küche auf, während ich wiederholt darstellte, was ich von Quentins Lehrerin hielt. Dann wurde Moni endlich böse. Allerdings nicht auf Frau Perelmann, sondern auf mich. »Ich kann es nicht noch einmal hören, Kleiner.« Sie wrang einen Putzlappen so heftig aus, dass es in alle Richtungen spritzte. »Ja, die Frau kann nicht rechnen, aber man darf sie nicht darauf hinweisen. Ich habe sie einmal beim Elterngespräch gefragt, ob sie mit Absicht einen Fehler in der Neunerreihe an der Tafel eingebaut hat. Seitdem hasst sie uns alle.« »Das verstehe ich.« Ich hielt mein Handy mit dem abfotografierten Test hoch. »Sie muss Quentin trotzdem korrekt bewerten.« »So funktioniert die Welt nicht, Kleiner. Für Frau Perelmann sind wir Proleten.« »Ihr seid Proleten«, sagte ich. »Aber Quentin hat die richtigen Ergebnisse. Meine Mutter hätte diese Lehrerin zerfetzt.« Moni hängte den ausgewrungenen Lappen auf und nahm einen Besen. »Quentins Mutter geht nicht mal zu Elterngesprächen, weil sie Angst vor der Klassenlehrerin hat. Heb deine Füße hoch. Pöpi kriegt bei ihr jedes Mal Broschüren für gesunde Ernährung und eine Anleitung, wie man Karotten in Stifte schneidet. Das sind durchaus wertvolle Hinweise«, sagte ich. Moni schnaufte. »Seitdem gehe ich zu den Gesprächen. Pöpi hasst auch diese Kinderstühle, sagt, sie werden immer kleiner.« Unter Monis Blick verkniff ich mir einen Kommentar. »Was jetzt, Kleiner? Hast du noch mehr Erziehungstipps auf Lager?« Ich schüttelte den Kopf. Für mich war es normal gewesen, dass meine Mutter fast genauso häufig wie ich meinen Montessori-Kindergarten und alle meine Schulen besuchte. Sie telefonierte ständig mit Lehrern, Betreuern, Sozialpädagogen und deren Vorgesetzten, schrieb E-Mails, war mal extrem freundlich, mal eisig. Ich transportierte Atteste und Bescheinigungen in verschlossenen Umschlägen, durfte als einziger einer jeden Gruppe immer ein Handy dabei haben, ein Kuscheltier und meinen gewohnten Reis mit Erbsen in der Tupperdose. Auf der einzigen Klassenfahrt, an der ich jemals teilgenommen hatte, hatte ich ein eigenes Zimmer und wurde nach 2 Nächten abgeholt. Sie war von allen Seiten als großer Erfolg und persönlicher Fortschritt gewertet worden. Meine Mutter hatte auf der Fahrt nach Hause verstohlen Glückstränen weggewischt und mich ihren Helden genannt. Ich hatte mich jahrelang blind darauf verlassen, dass ich ein Unbehagen nicht erst äußern musste, damit meine Umwelt darauf reagierte. Meine Mutter hatte es bereits in meinem Gesicht abgelesen und Vorkehrungen getroffen, bevor ich mir eines Problems überhaupt bewusst werden konnte. Sie erklärte mich anderen Menschen, in der Familie und außerhalb, schriftlich und mündlich, und ich hörte zu und lernte Dinge über mich, auf die ich selbst gar nicht gekommen wäre. Mein eigenes Befinden war für mich nie interessant genug, um es zu analysieren, weswegen ich meist davon überrumpelt wurde, dass ich mich plötzlich schreiend und um mich schlagend auf dem Boden wiederfand. Ich suchte mein Smartphone in den Falten der Decke. Wie viele Stunden, gar Tage, hatten sich meine Eltern nicht mehr nach mir erkundigt? Ich öffnete den Familienchat und begann zu tippen. »Mir geht's gut. Was macht ihr? Seid ihr gesund? Lange nichts gehört.« Am nächsten Morgen fühlte ich mich ausgeschlafen und fit und bekam von Moni einen Haferbrei. Ich lag gemütlich auf der Couch und bearbeitete die Übungsblätter. In den wirklich wichtigen Fächern Analysis und lineare Algebra hatte ich bereits so viele Punkte in den wöchentlichen Übungsblättern gesammelt, dass mir die Zulassung zur Klausur längst sicher war. Es hatte sich ausgezahlt, sämtliche Zusatzaufgaben zu lösen. Den hervorragenden Punktestand teilte ich mit Moni, was mir Schuldgefühle bereitete. Erstens gegenüber der Universität, die ich damit über Monis nicht vorhandene Studienfortschritte hinwegtäuschte, zweitens gegenüber Moni, die durch meine Leistung einem Selbstbetrug aufsaß. Die paar Tage, die ich auf ihrer Couch erlebt hatte, hatten mir das ganze Ausmaß des Elends klargemacht. Was auch immer sie machte, sie studierte nicht. Sie las das Skript höchstens einmal in der U-Bahn. Nachts profitierte sie offenbar von ihrer präsenilen Bettflucht und beugte sich am Küchentisch über die Aufgaben, um zumindest ansatzweise zu verstehen, was da überhaupt gefragt war. Wenn Pitt dann auf die Toilette polterte, versteckte Moni ihre Unterlagen rasch unter den Sonderangeboten. Jetzt war sie bereits unterwegs, was den eben aufgewachten Pitt und mich gleichermaßen verstimmte. Er verschwand nach dem ersten Kaffee wieder hinter der Schlafzimmertür. Ich hörte ihn telefonieren. Dann ging die Wohnungstür auf und Quentin wurde ohne jede Vorwarnung in den engen, zugestellten Flur geschubst. Die Tür fiel wieder ins Schloss. »Ich bin immer noch irgendwie krank«, sagte Quentin. »Wasch dir die Hände und halt dich von mir fern.« Ich riss ein paar Blätter für ihn aus. Erst da merkte ich, dass hinter dem Jungen noch jemand stand, viel zu groß, um sein Schatten zu sein. »Ich sehe dich«, sagte ich. »Herzlichen Glückwunsch.« Justin trat ins Licht und half seinem Bruder aus der Jacke. »Ich muss gleich weiter, musste nur den Zwerg hier abgeben.« »Schade«, sagte ich. »Warum ärgerst du dich?«
»Ich ärgere mich nicht.«
»Er ärgert sich«, sagte Quentin. »Er ist immer sauer.«
»Auf wen?«
fragte ich. Justin zuckte mit den Schultern und schubste seinen Bruder in meine Richtung. Die Tür ging auf, fiel wieder ins Schloss und ich blieb allein mit dem Kleinen. Ich blinzelte. War Justin wirklich gerade hier gewesen? Können wir Tiervideos auf deinem Handy gucken? Beim letzten Mal hatte Quentin mich dazu gebracht, in den sozialen Netzwerken kurze Filme von Leuten anzuschauen, die gerade Hunde geschenkt bekamen. Wir hatten fasziniert zugeschaut, wie viele Tränen die Beschenkten darüber vergossen. Guckt Justin auch gerne Tiervideos? Fragte ich. Quentin schüttelte den Kopf. Was mag er dann? Gar nichts, sagte Quentin. Außer Oma vielleicht, also Tiervideos? Jetzt war ich damit dran, den Kopf zu schütteln. Quentin kniete sich auf den Teppich und begann zu kritzeln. Ich setzte die Kopfhörer auf. Nach einiger Zeit hielt Quentin mir mein Handy hin. Es klingelte. Wegen der Noise-Canceling-Funktion hatte ich es nicht mitbekommen. Auf dem Display leuchtete das Bild meiner Mutter auf ihrem Pferd Storm auf. 3 Anrufe hatte ich bereits verpasst. Hätte mir der kleine Bengel nicht früher Bescheid sagen können? Oskar? Meine Mutter klang maximal beherrscht und ich begriff, dass ich in Schwierigkeiten war. Wie schön, deine Stimme zu hören. Wo genau befindest du dich gerade?
Im Bett.
Vor Schreck klang ich heiser. Würdest du mir auch verraten, in welchem Bett?
Eher ein Schlafsofa, stammelte ich.
Warum? Wir stehen in deiner Wohnung und sind kurz davor, die Polizei zu rufen.
Warum?
Wegen deiner jüngsten Nachricht? Die Stimme meiner Mutter brach für einen winzigen Augenblick. Das war nicht deine übliche Wortwahl. Ich bin bei einer Freundin. Ich öffnete den Chat, überflog meinen Text und konnte nichts Ungewöhnliches erkennen. Du hast noch nie gefragt, wie es uns geht. Und deine Wohnung ist verwüstet für deine Verhältnisse.
Ich war krank, sagte ich, und das war ein Fehler.
Jetzt war mein Vater dran, während meine Mutter im Hintergrund daran erinnerte, dass er nicht laut werden dürfe, weil ich mich dann komplett verschließen könne und wie man mich mit Hilfe eines GPS-Signals tracken könne, anstatt mich direkt zu fragen. Ich hätte es ihnen erklären können. Und dass es ein Fehler gewesen sei, mich allein zu lassen und dass Frau Horn sich als eine große Enttäuschung herausgestellt habe und dass es eigentlich absehbar gewesen sei.
»Ich komme nach Hause«, sagte ich. »Fasst nichts an, ich räume selbst auf.«
Ich hatte es mir allerdings einfacher vorgestellt. Das Anziehen war kompliziert, wenn man so lange rumgelegen hatte. Meine Kleidung, die Moni gewaschen und gebügelt hatte, roch überwältigend nach Flieder. Quentin hatte sich an meinem Bein festgeklammert wie ein zu groß geratenes Äffchen. Aus Angst, alleingelassen zu werden, wimmerte er leise. Als ich ihn darauf hinwies, dass Pitt auch noch da war, wimmerte Quentin lauter. Ich hatte keine Wahl. Ich war nicht sicher, ob er für die Wetterverhältnisse richtig angezogen war. Diese ganzen Schnürsenkel und Kordeln, lauter Gefahren, irgendwo hängen zu bleiben oder sich zu strangulieren. Weder seine noch meine Mütze waren da. Wir zogen uns synchron die Kapuzen über. Im Gegensatz zu mir wusste Quentin bis auf den Breiten- und Längengrad, wo wir uns befanden. Er brauchte keine App, um die U-Bahn zu finden und die Route zusammenzustellen. Er kannte den Fahrplan auswendig. Im Gegensatz zu ihm hatte ich Geld für ein Taxi. Aber ich ekelte mich davor, mit fremden Menschen auf engem Raum in einem Personenkraftfahrzeug eingeschlossen zu sein. Quentin trug seine beschrifteten Blätter in den Händen und ich meine in einer Plastiktüte, die ich aus Monis Küche mitgenommen hatte. In meinem Rucksack fand ich nur noch einen einzelnen Gummihandschuh und zog ihn über. Quentin hatte nichts dagegen, für mich auf Knöpfe zu drücken. Wir mussten 2-mal umsteigen. Die erste Fahrt dauerte 19 Minuten, in welchen Quentin ununterbrochen auf seinen Zetteln weiterkritzelte. Blätter fielen hinunter, Menschen traten darauf. Er zog sie geduldig unter fremden Absätzen hervor.
»Wie lange willst du weiterschreiben?« fragte ich genervt.
»Ich suche die größte Zahl.« Er war schon bei den 4-stelligen angekommen. Ein Blick verriet mir, dass er sich dabei auf Primzahlen fokussierte. »Bist du dumm?« fragte ich. »Denk nach, bevor du weiterkritzelst.« Er führte den Bleistift mit der dreckigen Hand zum Mund. »Ich denke nach«, sagte er gekränkt.
»Was glaubst du denn, wann du fertig wärst?«
»In 2 Monaten?« Wenn er mich so ansah, hätte er auch in Supermind mitspielen können.
»Falsch«, sagte ich.
»Warum?«
»Denk nach.«
Seine Faust mit dem Stift zuckte in Richtung Blatt. Ich hielt seinen Unterarm mit meiner behandschuhten Hand fest. »Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn du Primzahlen aufschreibst, aber du hast dir eine Aufgabe gestellt. Auf deinem bisherigen Weg wirst du nie zur größten von ihnen kommen.«
»Warum nicht? Denk nach.«
Wir waren in einer Schleife gelandet.
»Ich weiß«, sagte er schnell, »ich brauche mehr Zeit. Vielleicht ist die Zahl so groß.«
Er breitete die Arme aus und berührte mich an der Nase und einen weiteren Passagier an der Schulter. Der Mann rückte weg.
Falsch. Warum?
Denk nach.
Ich denke schon die ganze Zeit nach.
Warum brüllte er jetzt plötzlich? Fehlte noch, dass er sich auf den Boden warf.
Ich komme nicht drauf.
Er fasste sich in die Haare, als wollte er sie ausreißen. Jetzt waren wir allein auf dieser Seite der Sitzbank.
Ärger deinen Bruder nicht,
mischte sich ein Typ mit einer verdrehten Baseballkappe und verwaschener Aussprache ein.
Er denkt doch nach.
Nicht genug,
sagte ich scharf.
Hilf mir, brüllte Quentin. Oma hilft mir immer.
Wie soll ich dir helfen, wenn du zu dumm bist?
Alter, du kannst nicht so mit deinem Bruder reden.
Er ist nicht mein Bruder,
brüllte jetzt auch ich. Und zu Quentin, du wirst dich noch mehr ärgern, wenn du nicht von selbst drauf kommst.
Du sollst mir nur so helfen, dass ich selber weiterdenken kann.
Jetzt gib ihm doch wenigstens einen kleinen Tipp. Eine Frau mit Brille und Strickmütze sah mich über ihren Buchrand hinweg an. Sie las Jane Eyre auf Englisch. Sag ihm nicht die komplette Lösung.
Machen Sie es doch selbst,
blaffte ich.
Ich habe keine Ahnung, wovon er spricht. Ich habe Mathe in der Oberstufe abgewählt.
Ich wandte mich von ihr ab.
Pass mal auf,
sagte ich. Stell dir eine supergroße Primzahl vor. Quentin ließ seine Haare los und starrte mich an wie ein Ertrinkender.
Nimm jetzt noch eine kleine Primzahl dazu.
Ich nehme die 3, sagte er schnell. Die 2 hasse ich.
Ich auch?
Sagte ich überrascht.
Multiplizier die beiden miteinander.
Mach ich.
Seine Stirn unter den verschwitzten dunklen Haaren runzelte sich leicht.
Und jetzt addier eine 1 zum Produkt.
Hab ich,
sagte er. Und dann?
Und jetzt denk nach. Er erstarrte. Wir verpassten den Ausstieg.
Er überlegte und ich sah ihm dabei zu.
Er dachte auch weiter nach, als wir unseren Fehler bemerkten, ausstiegen und wieder zurückfuhren, um in die richtige U-Bahn umzusteigen. Ich hatte keine große Hoffnung. Vielleicht war er nicht so dumm wie meine Kommilitonen, aber er war noch klein und von Ahnungslosigkeit umgeben. Es gab keine Wunder. Ich holte meine eigenen Notizen hervor und konzentrierte mich darauf.
Er schubste mich in die Seite. Sein ganzes Gesicht leuchtete. Ich hab's!
Was hast du? Endlich deine größte Primzahl?
Das Leuchten erlosch so schlagartig, wie es gekommen war.
Nein, nur die Antwort. Es gibt keine größte Primzahl.
Meine Eltern hatten Schwierigkeiten, die Situation richtig einzuschätzen. Sie dachten, Quentin weinte, weil ich ihm etwas angetan hatte. Sie konnten nicht verstehen, dass er um seine größte Primzahl trauerte. Sie versuchten, ihn von mir wegzuziehen, was einen Schreianfall auslöste. Er wollte nicht von ihnen angefasst werden, sondern mir mit seinen überraschend starken Armen weiter die Luft abschnüren. Meine Mutter wollte von mir wissen, wo ich den Jungen entführt hätte, und von Quentin, ob er über Notfallnummern verfügte. Mein Vater unternahm einen Anlauf, für Ordnung zu sorgen, indem er meine Mutter und das Knäuel aus mir und Quentin zu trennen versuchte. Dann bemerkte er, dass Frau Horn in der Tür stand und die Szene interessiert verfolgte.
»Sie sehen ja, unkontrollierbar. Wie soll ich da einen Überblick behalten?«
sagte sie schadenfroh. Ihre Stimme brachte meine Eltern zur Besinnung. Mein Vater ging festen Schrittes zur Tür, bat Frau Horn um einen Schritt rückwärts und ließ mit einem höflichen Lächeln die Tür vor ihrer Nase zufallen. Meine Mutter stellte ihre Versuche ein, Quentin und mich zu trennen. Dies beruhigte Quentin, der jetzt leise an meiner Schulter weiterschluchzte. Ich wiederum verspürte, aufgrund der unvorhergesehenen Stresssituation, Hunger. Ein Glukosecrash würde die Sache garantiert nicht besser machen.
»Wie heißt du, mein Schatz?«
Meine Mutter sprach zu Quentin aus sicherer Entfernung.
»Quentin«,
ich antwortete für ihn, um den Kerl nicht unnötig zu strapazieren.
»Was für ein schöner Name. Wo sind deine Eltern, Quentin? Wo sind Mama und Papa?«
»Woher soll er das wissen? Sie sind gerade offensichtlich außer seiner Sichtweite.«
»Oskar, vielleicht möchte Quentin selber antworten?«
Quentin schüttelte den Kopf. »Er möchte nicht«, übersetzte ich.
»Er ist traurig.«
»Weil du deine Eltern vermisst? Du möchtest nach Hause?«
»Er vermisst die größte Primzahl.«
Ich war nicht sicher, ob es indiskret war, den Grund für Quentins Trauer zu verraten.
»Es gibt keine größte Primzahl«, sagte mein Vater sofort.
Ich sah ihn stolz an. Wir hatten den wunderschönen, genial einfachen Beweis vor vielen Jahren durchgesprochen.
Er hat es auch gerade erfahren.
Quentins kleiner Körper wurde zur Bestätigung von Schluchzern erschüttert.
Aber jetzt ist auch mal gut,
sagte ich.
Vielleicht gibt es irgendwo die größten Primzahl-Zwillinge.
Jedenfalls wurde das Gegenteil noch nicht bewiesen.
Oh mein Gott,
entfuhr es meiner Mutter.
»Ich will zu Oma«,
flüsterte Quentin. Ich nickte und holte mein Handy hervor. Ich ließ es eine Weile klingeln, bis Monis Stimme sich leise meldete.
»Ich kann jetzt nicht reden. Der Chef ist gerade da.«
»Wirklich?«, fragte ich.
»Ach, du bist es. Sorry, ich bin in einer Vorlesung.«
»Komm in 8 Minuten raus«, sagte ich. »Wir haben ein Problem.« Natürlich war Moni zu spät dran. Es dauerte fast 15 Minuten, bis sie endlich herauskam und uns entdeckte. In der Zwischenzeit hatte Mutter, Quentin und mir Früchteriegel gegeben und 2 Flaschen Apfelschorle aus dem Getränkeautomaten geholt. Wenn ich mir jemals eine Begegnung zwischen meinen Eltern und Moni vorgestellt hätte, dann sicher nicht so. Moni sah gehetzt und eingeschüchtert aus. Sie schloss Quentin in die Arme, dann streckte sie erst meiner Mutter und anschließend meinem Vater die Hand entgegen.
»Moni Kuschinski, ich bitte sehr um Entschuldigung. Sie müssen sich wahnsinnige Sorgen gemacht haben. Ich habe Ihren Sohn aus Versehen entführt.«
»Elisabeth, sehr erfreut.« Meine Mutter lächelte, als wüsste sie über alles Bescheid, was zwischen mir und Moni bereits vorgefallen war und in Zukunft vorfallen wird. »Was meinen Sie mit entführt? Hier ist er doch.«
»Ja, das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht.« Moni sah zwischen uns allen hin und her.
»Bis jetzt hat ihn noch jeder Entführer freiwillig zurückgebracht«, mischte sich mein Vater ein.
»Wollten Sie ihn ebenfalls nicht behalten?«
»Bisschen aufwendig in der Unterhaltung«, sagte Moni. »Aber Scherz beiseite. Sie haben einen wunderbaren Jungen. Ohne seine Hilfe hätte ich die ersten Wochen nicht überstanden. Er ist so hilfsbereit und lieb.«
Meine Mutter wechselte Blicke mit meinem Vater. Eine endlose Weile blieben beide stumm und schluckten kaum hörbar, bis meine Mutter sich mit der Hand über die Augen fuhr.
»Danke«, sagte sie. »Und Sie arbeiten hier?«
»Nicht in der Kantine«, mischte ich mich ein.
»Ich studiere«, sagte Moni. »Klingt wie ein Witz, ist aber keiner.«
»Ich liebe das«, sagte meine Mutter. »Ich träume seit Jahren von einem Zweitstudium.«
Moni lächelte höflich.
»Oskar, zeig doch deinen Eltern die Uni. Du hast ihnen bestimmt viel zu erzählen.«
»Eigentlich nicht«, sagte ich.
»Dürfen wir Sie auf einen Kaffee einladen?«, fragte meine Mutter.
Moni fühlte Quentins Stirn.
»Wir müssen nach Hause. Hat mich sehr gefreut. Entschuldigung, ich weiß nicht, wie man Sie mit diesen ganzen Titeln richtig anspricht.«
»Einfach Elisabeth«, sagte meine Mutter.
»Moni hat einen Pitt, 3 Enkel und 3 Jobs«, sagte ich.
»Bewundernswert«, sagte meine Mutter.
»Dann dürfen wir Sie wohl nicht länger aufhalten.«
»Was für eine mutige Frau«, sagte meine Mutter.
Ich führte meine Eltern über den Campus, zeigte das Gebäude mit dem Hörsaal 001 und das andere mit dem Seminarraum 118, die Villa mit dem Seminarraum X3, die Platane davor, den Durchgang zwischen den Gebäuden in Richtung der Einkaufsstraße. Ich führte sie über die Flure, zeigte meine Lieblingstoilette, war ja die sauberste, im 2. Stock, und die Poster an den Wänden. Meine Eltern machten kurze, bewundernde Äußerungen und brachten das Gespräch sofort auf Moni zurück. Unter anderem überlegten sie laut, inwiefern ein Mensch im fortgeschrittenen Alter die geistige Flexibilität für komplett neue akademische Inhalte besaß.
»Sie ist nicht dümmer als andere hier.«
Ich führte sie in das Gebäude, in dem ein gigantisches Modell des 600-Zell stand, die dreidimensionale Projektion eines 4-dimensionalen regulären Polytops aus 20.000 Einzelteilen zusammengesetzt. Den Spitznamen Biggie fand ich unwürdig und unterschlug ihn gegenüber meinen Eltern.
»Was ist das für eine lustige Lego-Kugel?«, fragte mein Vater.
»Wie viele Berufsjahre hätte sie noch vor sich, wenn sie das Studium abschließen würde?«, fragte meine Mutter.
»Wird sie sowieso nicht«, sagte ich. »Kaum jemand schließt dieses Studium ab. Dieses Modell ist keine Kugel, Papa. Es ist ein Polytetraeder, bestehend aus exakt 600 Tetraedern. Du erinnerst dich, was ein Tetraeder ist?«
Ich wollte es gerade aufzeichnen, als wir Stimmen im Treppenhaus hörten. Ich war besorgt, Unbefugte hier reingebracht zu haben. Meine Eltern blieben unbekümmert, als hätten sie vollen Eintritt bezahlt und zusätzlich einen kleinen Nachwuchspreis gestiftet. Als Daniel Johansen in Begleitung eines mir unbekannten Herrn auftauchte, dachte ich kurz, er hätte Mr. Brown an seiner Seite. Ein begeisterter Gruß entwich meinem Mund, bevor ich meinen Fehler begriff. Es war nicht Mr. Browns Lächeln, nicht Mr. Browns Hut, es war nicht seine Hände, die meist Rubikswürfel oder einen Stift drehten. Johansen wäre auch nicht seine bevorzugte Gesellschaft gewesen. Mr. Brown hätte sich auch auf einem Campus am liebsten mit Kindern, Putzfrauen oder notfalls Zimmerpflanzen unterhalten, als wären erwachsene Träger akademischer Grade unsichtbar für ihn. Ich spürte die Sehnsucht wie ein saugendes Loch in meinem Zwerchfell. Daniel Johansen sah mich erstaunt an. Meine Eltern grüßten herzlich und wandten sich wieder dem 600-Zelt zu.
»Schon ein bisschen eine Kugel«, sagte mein Vater, als ob er mich ärgern wollte. »Das mit den 4 Dimensionen verstehe ich nicht.«
»Es ist ein dreidimensionales Modell«, ich sprach extra langsam für ihn. »Stellt euch einen auf einem Blatt Papier aufgezeichneten Würfel vor. Das wäre eine zweidimensionale Abbildung eines dreidimensionalen Körpers. Dieses Modell, das ihr hier seht, ist eine dreidimensionale Projektion einer vierdimensionalen Figur.« Der wegdriftende Blick verriet mir, dass mein Vater nicht folgen konnte. »That's actually our famous Biggie«, sagte Daniel Johansen zu seinem Gast. Ich fühlte seine Unzufriedenheit über die Anwesenheit Fachfremder mit meinem ganzen peripheren Nervensystem. »Der 600-Zell ist extrem symmetrisch«, sagte ich, »wie ein platonischer Körper. Und es gibt keine Figuren in anderen Dimensionen, die ihm ähnlich wären. Der 600-Zell ist einmalig.«
»Platonische Körper«, sagte mein Vater gedehnt. »Ist es das, was wir früher mit dir aus Streichholzschachteln basteln mussten?«
Ich war dabei, vor Scham im Erdboden zu versinken. Dann sah ich, dass Daniel Johansen lächelte. Ich hatte unterschätzt, welchen Effekt meine Eltern auf andere Menschen hatten.
»Da haben wir offensichtlich ein großes Talent«, sagte Daniel Johansen. »Wenn Ihr Sohn mit der Schule fertig ist, schicken Sie ihn bitte sofort hierher.«
»Er ist doch längst hier«, sagte mein Vater. Danach passierte etwas Unglaubliches. Daniel Johansen entschuldigte sich. Er hakte nochmal nach und entschuldigte sich dann auch bei mir. »Diese Haarfarbe ist gerade angesagt in unserem Fachbereich, muss irgendwas mit diesem Manga zu tun haben.« Er fragte nach meinem Namen. Mir hatte es kurz die Sprache verschlagen. Mein Vater half aus. Johansens Gesicht veränderte sich. Er interviewte meine Eltern zu meinem mathematischen Werdegang, inklusive Sommeruni, Mathematik-Plus-Kursen und Wettbewerbssiegen, und lud mich schließlich in sein im Sommersemester beginnendes Seminar ein, das noch nicht im offiziellen Vorlesungsverzeichnis bekannt gegeben worden war.
»Es ist eigentlich nicht für Studienanfänger, aber ich denke, Sie werden sich nicht langweilen.«
»Hast du denn da Zeit, Oskar?« fragte meine Mutter unbekümmert. Ich stotterte etwas. Daniel Johansen ließ sich meine E-Mail-Adresse für seinen persönlichen Verteiler diktieren und steckte den Zettel in die Brusttasche.
»Ab jetzt bin ich aufmerksamer«, sagte er zu meinen Eltern gewandt.
»Es ist eigentlich ganz leicht zu merken«, sagte ich. »Ich bin der Typ neben Moni Kuczynski.« Ich nahm meine Eltern an den Händen und zog sie die Treppe hinunter. Ich aktualisierte den Mail-Eingang mehrmals die Stunde. Ich hatte keine neuen Mails. Ich hatte auch sonst fast nie welche, bis auf die Rundmails des Fachbereichs, aber zuletzt nicht einmal mehr diese. Ich hatte Moni seit 48 Stunden nicht gesehen. Mein Vater war inzwischen abgereist. Meine Mutter war immer noch in der Stadt. Sie hatte ein Hotelzimmer in der Nähe. Wir trafen uns mittags im Café, in dem Moni gerade nicht war, und abends kochte meine Mutter Reis mit Erbsen und Tofu, strich meine Decke glatt und ging wieder. Wenn wir redeten, dann über Moni. Es war praktisch, weil ich sonst nie wusste, was ich erzählen sollte. Über Moni dagegen konnte ich reden. Ich zeichnete für meine Mutter Monis Stammbaum auf, dessen Wurzel sie selbst bildete, da ich nichts über ihre Herkunft wusste. Weiter ging es mit Püppi, Vater mir unbekannt, verheiratet mit Ronny. »Was ist das?« Meine Mutter war mit der Notation nicht vertraut, als hätte sie noch nie im Biologieunterricht die hämophilen Söhne eines Königshauses einzeichnen müssen. »Ist das ein Herz?«
»Das sind Monis Enkel, Püppis direkte Nachkommen.«
Ich hatte Justin neben den beiden Kevins mit einem aussagekräftigen Symbol markiert.
»Und diese Sackgasse hier ist Pitt. Über ihn habe ich keine Information und ich will auch keine haben. Er ist ein Klotz am Bein.«
Quelle Quentin, der mit diesen Worten Justin zitierte.
Pi mal Daumen von Alina Bronski, gelesen von Fabian Busch. Morgen geht's weiter um 8:30 hier bei uns oder jederzeit natürlich für Sie zum Anhören in unserer NDR-Kultur-App. Oder Sie kaufen sich gleich das ganze Hörbuch, ist im Audioverlag erschienen, das Buch zum Lesen bei Kiepenheuer und Fitch.
Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Benjamin Kirsch. US-Präsident Biden hat der Ukraine laut Medienberichten den Einsatz von US-Waffen mit großer Reichweite erlaubt. Die Ukraine soll die Waffen in der westrussischen Region Kursk einsetzen dürfen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Katharina Jetta.
Biden habe seine Meinung geändert, nachdem bekannt wurde, dass jetzt auch nordkoreanische Soldaten auf der Seite Russlands kämpfen. Das berichten Medien. Aus Russland kommt umgehend Kritik an der Waffenfreigabe. Die russische Parlamentsabgeordnete Butina sagte, die Regierung von US-Präsident Biden riskiere mit Waffen, die tief in russisches Gebiet eindringen können, einen dritten Weltkrieg. Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich zurückhaltend geäußert. Angriffe würden nicht mit Worten ausgeführt, sagte er in einer Videoansprache. Solche Dinge würden nicht angekündigt. Und wörtlich, die Raketen werden für sich selbst sprechen. In Deutschland könnte nach Bidens Entscheidung die Diskussion über den Marschflugkörper Taurus wieder aufflammen.